Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Ärztin, Journalistin und Fernsehmoderatorin
Susanne Holz
und mit Ulrike Knapp. Frau Holz, wenn man Sie in den ARD-Tagesthemen sieht, die Sie vertretungsweise für Tomburo und Karen Mioska moderieren und vorher schon für Ulrich Wickert und Anne Will, dann vermutet man dahinter gar nicht die aktive Frau, die Sie eigentlich sind. Es sei denn, man gehört zu denjenigen Menschen, die tagsüber Fernsehen. Denn seit 10 Jahren moderieren Sie unter anderem am Mittag und Nachmittag die Tagesschau. Es gab keine Diskussionen um Sie bei den Tagesthemen. Sie waren einfach vor vielen Jahren plötzlich da und Sie sind es immer noch. Wie kam das?
Ich glaube, das ist einfach aus der Not heraus geboren. Damals wurden die Tagesthemen erweitert um das Wochenende und da mussten die Moderatoren plötzlich 7 Tage am Stück arbeiten und das ging dann doch ein bisschen auf die Knochen. Und da hieß es, wir müssen einfach eine kontinuierlichere Vertretung haben als zuvor. Ich hatte Lust, ich hatte Interesse, ich wurde gefragt und habe mich dann wirklich selbst ins kalte Wasser gestoßen und ich bin immer noch da, wie Sie sagen, also nicht unerfolgreich.
Ja, Sie hatten ja in der letzten Zeit ein enormes Arbeitspensum, zumindest kam es mir so vor. Unter anderem habe ich Sie bei den Tagesthemen gesehen, in der Woche, als die Katastrophe über Japan hereinbrach. Und das ging ja dann von Montag bis Sonntag, also 7 Tage am Stück, bis spät abends. Und am Montag drauf waren Sie dann schon wieder in der Tagesschau zu sehen. Mhm. Und das ist ja auch ein harter Dienst. Der fängt morgens an. Wie schaffen Sie das eigentlich? Schlafen Sie? Wie viel Schlaf brauchen Sie?
Also ich gebe zu, dass ich in der Tagesschauwoche, wenn ich tagsüber arbeite, tatsächlich mit meinen Kindern, mit dem Zuschlagen des Lesebuches auch die Augen zumache und dann ganz klar ins Bett gehe und irgendwie durchschlafe, soweit es geht, bis morgens 6 Uhr, 5.30 Uhr klingelt mein Wecker. Aber ich muss zugeben, das war eine ganz harte Zeit, weil einerseits natürlich diese Belastung der Katastrophe als solche, diese emotionale Belastung da ist, andererseits eben auch diese wahnsinnigen späten Zeiten. Ich hatte eine Sendung, die ging dann um 0.15 Uhr los bis 1 Uhr. Am nächsten Morgen muss man wieder um 11 Uhr da sein im Sender. Und dann der Wechsel in die Frühschicht, das geht schon sehr auf die Knochen. Ist glücklicherweise auch nicht die Regel.
Aber Sie haben mit dem Schlafen keine Probleme,
Nein, oder? Ich bin Weltmeister im Einschlafen. Mein Mann sagt, das dauert 15 Sekunden und ich bin weg.
Sie haben ja zum Thema Schlafen auch ein Buch geschrieben. Also Sie schreiben ja auch Bücher, Artikel, Kolumnen und moderieren ein Gesundheitsmagazin einmal im Monat, moderieren Podiumsdiskussionen, Tagungen, Kongresse. Sie haben einen Mann, Sie haben Zwillinge. Wie schaffen Sie das alles?
Das frage ich mich manchmal selbst auch. Aber ich glaube, das liegt an einer erstens guten Organisation und zweitens an einem ganz fantastischen Team, das mich unterstützt. Sowohl beruflich als auch privat habe ich einfach gelernt, auch abzugeben und zu delegieren. Das ist mir sehr schwer gefallen am Anfang. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich einen Kreis um mich herum an Leuten, auf die ich mich blind verlassen kann und die mir dann in solchen zeitlich sehr engen Momenten sehr, sehr gut den Rücken stärken können.
Und Sie können dann auch einfach abschalten?
Ja, das mit dem Abschalten ist ein bisschen schwierig. Also manchmal habe ich das Gefühl, es dreht sich alles nur um Beruf und Familie. Wo bleibe eigentlich ich? Ich muss da ganz klar suchen nach den Zeiten für mich, also diese Oasen, dass ich ein bisschen wieder an mich selbst andocke. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es gerade das Schöne, dass ich zwischen diesen beiden Welten auch hin und her pendeln darf, weil ich mich in der einen immer von der anderen erhole. Also ich freue mich total, in Sender zu gehen und auf Nachrichten gepolt zu sein. Und ich finde es toll, nach Hause zu kommen, in den Muttermodus zu schalten und dann wieder Bücher vorzulesen und Lego zu bauen. Also ich regeneriere mich quasi auch dadurch in beiden Welten.
Und wie ist das, wenn man bei so einem Ereignis wie der japanischen Katastrophe im Dienst ist? Das ist ja dann wohl sehr hektisch. Wie sieht dann der Tag aus?
Ja, der Tag besteht eigentlich tatsächlich nur aus Sendungen. Also Konferenzen, Absprachen, im Internet recherchieren. Interviews, ganz viele rauf und runter. Also ein Experte nach dem anderen. Also man sucht händeringend nach Antworten, Erklärungen. Und das ist ja sehr belastend. Ich schalte dann auf so einen richtigen Nachrichtenmodus, muss ich schon sagen. Die Suche nach der Information und die Weitergabe, die Präsentation.
Und was fasziniert Sie so an der Nachrichtenmoderation?
Ja, es gibt sowas.
Ist eigentlich trocken, oder?
Ja, aber es gibt tatsächlich sowas wie ein Nachrichtenfieber. Wenn man erstmal dabei ist, wenn man erstmal so ein bisschen eingedrungen ist in die Materie, dann will man auch wissen, wie es weitergeht. Und dann wird es unter Umständen extrem spannend. Ich sage immer, die Politik kann so langweilig sein wie Schwarzbrot oder Graubrot, aber sie kann auch so spannend sein, dass man, wie zum Beispiel auch in diesen Zeiten, eigentlich ganz froh ist, dass man dabei ist, selbst wenn die Belastung so groß ist.
Ja, nun sind Sie ja neben Ulrike Volkerts und Dieter Mohr Patin der diesjährigen ARD-Themenwoche der mobile Mensch. Anlass ist eigentlich ein Jubiläum, die 125 Jahre Automobilerfindung durch Karl Benz. Damit soll das Thema aber nicht erschöpft sein.
Nein.
Können Sie uns was dazu erzählen?
Ja, also Mobilität ist natürlich ein unglaublich facettenreiches Thema. Was bedeutet Mobilität? Flexibel zu sein. Wie wirkt sich Mobilität auf unser heutiges Leben aus? Mobilität ist ja quasi ein Merkmal unserer Gesellschaft. Ganz schnell von A nach B, im Internet rauf und runter. Wir können Freunde über See haben und Kontakt halten. Wir pendeln übers Wochenende zu Arbeitsplätzen hin und her. Was macht das mit den Familien? Wie verändert Mobilität die Gesellschaft? Wo liegen die Chancen und wo liegen auch die Risiken? Es ist zum Beispiel ganz klar so, dass der Wunsch, sich zu verwurzeln, ja bei vielen gegeben ist. Ich möchte einen Umkreis haben, ein soziales Umfeld, aber jetzt muss ich immer ams Wochenende, immer sozusagen in eine andere Stadt reisen, um dort zu arbeiten, bin nur am Wochenende zu Hause. Wie bekomme ich das mit der Familie unter einen Hut? Nur ein Beispiel von Mobilität. Und das wird die ARD-Themenwoche in diesem ganzen Facettenreichtum wunderbar abbilden, in gewohnter Weise.
Und was haben Sie dabei zu tun?
Ja,
nur als bekannte Persönlichkeit Ihren Kopf hinhalten?
Ja, oder? Auch. Also es ist sozusagen so, dass ich sicherlich für einen mobilen Menschen stehe. Für mich ist Mobilität Lebensprinzip. Es ist auch Fluch und Segen, gebe ich zu.
Aber also da muss ich gleich unterbrechen, weil ich habe dann nämlich gelesen, weil Sie sagen Mobilität, also Sie hatten ja mal drei Wohnorte,
ja,
ne?
Genau.
Hamburg,
genau.
Heidelberg und Hawaii.
Ja, also ich habe das sehr gepflegt, dieses woanders leben und arbeiten können und nicht an einem Ort sein müssen. Ich empfinde das als Freiheit, als wirklich Flexibilität, als auch für den Geist offen sein, für neue Dinge, für neue Möglichkeiten, auf verschiedenen Ebenen mitspielen können. Das ändert sich, wenn man eine Familie hat, fraglos. Meine Kinder brauchen Kontinuität, die brauchen Ortsgebundenheit und Rituale. Die Schule ist ein richtiger Mobilitätskiller für mich, denn jetzt sind natürlich beispielsweise Reisen im Winter, wenn man entkommen möchte, diesem Klima nicht mehr möglich. Aber es hat alles seinen Preis und ich arrangiere mich auch damit.
Und wie haben Sie mit Ihrer Familie gelebt in Hawaii?
Ja, als die Kleinen noch nicht in der Schule waren, sind wir dann für, 2,5, 3 Monate quasi übergesiedelt, haben die Kleinen eingepackt und sind dann in wärmere Gefilde eben entflohen und dann habe ich von dort aus gearbeitet. Buchprojekte. Das war eigentlich das, was ich gemacht habe, um einfach mehr Zeit zu haben für die Familie, weil mein Mann eben auch ein sehr mobiles Leben lebt, war uns diese Auszeit sehr wichtig.
Ihr Mann, Halko Weiß, ist ein bekannter Psychologe und Hakomi-Trainer. Mhm. Können Sie uns erklären, was das ist, Hakomi?
Da würde mein Mann wahrscheinlich sofort sagen, halt, stopp, das mache ich besser. Also, wie soll ich es erklären?
Er ist aber nicht da.
Nein, genau. Es ist eine Körperpsychotherapie, also eine Form der Psychotherapie, die den Körper mit einbezieht, die davon ausgeht, dass wir vieles einfach nicht von unserem Verstand her uns erklären können, weil es verschüttet ist, weil wir nicht daran kommen, Beweggründe, die wir haben. Und wenn man den Körper mit einbezieht, mit befragt, in Anführungszeichen, dann kann man sehr schnell tiefer auf den Kern dessen kommen, was eigentlich einen bewegt, nach welchen Prinzipien man lebt, wie die innere Landkarte aussieht. Also man kann sehr schnell mehr über sich erfahren, als wenn man es rein, sagen wir mal, über eine analytische Schiene versuchen würde.
Das wird aber, glaube ich, von der Krankenkasse nicht anerkannt, oder?
Es ist anerkannt, es kommt drauf an, es kommt auf den Therapeuten an. Wenn der Therapeut eine kassenärztliche Zulassung hat, dann darf der das auf jeden Fall abrechnen. Es kommt auf den Therapeuten an.
Werden Sie denn von Ihrem Mann auch manchmal gecoacht?
Ja, diese Frage ist mir nicht fremd. Also ich kann Ihnen versichern, dass es keine therapeutischen Sitzungen zu Hause gibt und dass wir uns auch ganz normal streiten können, wie alle anderen Ehepaare auch. Aber dass wir natürlich oder durch sein Arbeitsfeld sicherlich ein bisschen tiefer gehen können, vielleicht als andere Paare, die so ein bisschen sich verstricken, normal im Alltag.
Aber Ihr Mann arbeitet ja auch nicht an einem Ort, sondern der ist ja ganz oft in Australien, habe ich
gelesen.
Genau,
ich weiß es nicht.
Also
Australien,
Europa auch,
Neuseeland, arbeitet, wenn er in Deutschland ist, viel in München, meiste Zeit in München, im süddeutschen Raum.
Was macht
er dann? Weiterbildungen, also es ist ja, diese Hakomi-Methode ist eine Therapieform, die sozusagen dem Therapeuten noch eine weitere Technik an die Hand gibt. Also es gibt Ausbildungen, es gibt Workshops, aber es gibt auch dreijährige Ausbildungen. Er macht Unternehmensberatung, in dieser Hinsicht sehr stark bezogen auf emotionale Intelligenz, innere Achtsamkeit. Also er ist immer weg und macht auch, hat auch einen ganz spannenden, tollen Beruf.
Ist das die Voraussetzung für eine glückliche Ehe?
Könnte man meinen. Also es ist für
dass das so viel weg ist.
Ja, also wir haben natürlich nicht so viele Streitpunkte, das ist richtig, weil der Alltag fehlt. Es wird schwierig, wenn man Kinder hat. Und da zeigt sich auch unsere Mobilität. Also mein Mann ist ja dann oft mal so 2-3 Wochen weg und dann muss er halt zum Frühstück per Skype, per Computer mit am Frühstückstisch sitzen. Und das funktioniert ganz gut. Die Kinder können das gut ab und er ist also immer präsent für die Familie, eigentlich immer da.
Darf ich fragen, wo Sie Ihren Mann kennengelernt haben?
In New York haben wir kennengelernt, in New York.
Mhm. Und wann war das?
Das ist jetzt bald 20 Jahre her. In New York kennengelernt und da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich fast im gleichen Stadtteil groß geworden sind. Und dann haben wir auch relativ schnell geheiratet.
Und nun haben Sie ja Ihre Kinder relativ spät bekommen. Ich glaube mit 43,
ja,
ne?
Genau.
Ja. Ist das die Voraussetzung für eine Fernsehkarriere, dass man spät Kinder bekommt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist ein glücklicher Umstand, dass es klappt mit einer Fernsehkarriere und späten Kindern.
Darüber werden wir noch reden. Sie wollten ja ursprünglich Ärztin werden, haben Ihr Studium mit Promotion abgeschlossen und sind dann beim Fernsehen gelandet. Und über Ihren Werdegang, über Ihren Mann, Ihre Familie und ja, über alles Mögliche werden wir im Laufe dieser Sendung noch sprechen. Jetzt spielen wir mal Ihren ersten Musikwunsch.
Ja, das ist ein ganz romantisches Lied, das ich irgendwie sehr schön finde, von Take That Back for Good.
I guess now it's time for me to give up. It's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der Ärztin, Journalistin und Fernsehmoderatorin
Susanne Holst.
Und mit Ulrike Knapp. Frau Holst, Sie sind eine echte Hanseatin. Sie wurden 1961 in Hamburg geboren. Wie sind Sie aufgewachsen? In ein liberales Elternhaus geboren worden?
Ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen mit 3 Geschwistern. Ich bin die älteste von 4 Mädchen und bin in einer Familie von Verlagsbuchhändlern groß geworden. Wir haben sehr schön ein bisschen außerhalb gewohnt mit einem großen Garten. Und ich habe eigentlich sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit, Sommererinnerungen, Garten, Freuden.
Ihre Eltern hatten einen Verlag für Theologie und Kunstgeschichte.
Genau.
Und hatten Sie denn immer schon Fernweh? Wenn es so schön war, wollten Sie da raus aus Hamburg? Also eigentlich, wenn es so schön war, dann kann man doch davon ausgehen, dass Sie immer hier bleiben.
Ja, eigentlich hat sich das entwickelt erst nach einem Austauschstudienjahr in den USA. Ich bin als Austauschschülerin nach Florida gegangen, im Alter von 16. Und dort bin ich zur Schule gegangen.
Wie hat sich das ergeben?
Mein Vater brachte irgendwann die Unterlagen mit nach Hause und sagte, schau dir das mal an, Sanne. Und ich fand es empörend, dass man mich loswerden wollte, offenkundig. Aber dann, weil meine Eltern selbst in Amerika waren und gute Erfahrungen gemacht haben in ihrer Jugend, hatten sie sich vorgenommen, das ihren Mädchen auch anzubieten. Und ich habe es dann gemacht und es war für mich wirklich toll. Es hat mir einen ganz großen Schub gegeben in meiner Entwicklung, mich so durchzubeißen in einer fremden Familie, in einer fremden Umgebung.
Wie war die Familie?
Sehr nett. Drei Mädchen, zwei davon nicht zu Hause. Also erfahrene Austauschschüler, Eltern. Ich glaube, ich war das achte Austauschschüler in Folge. Aber damals gab es ja kein Internet. Wir haben, glaube ich, zweimal telefoniert, meine Eltern und ich. Einmal zu Weihnachten und einmal zum Geburtstag. Und auch nur kurz, weil das ja so teuer war. Und wir haben ganz viele Briefe geschrieben. Und da so umzugehen, auf sich allein zurückgeworfen, sich zu präsentieren, sich zu integrieren auch in ein anderes Schulsystem, in eine Schulklasse, das war toll. Und als ich zurückkam, fühlte ich mich wunderbar und da war Hamburg auf einmal eng und klein.
Ach, was.
Schön, aber eng und klein. Und ich hatte so ein bisschen Ferne geschnüffelt.
Ja, aber Sie waren da in einer Kleinstadt oder waren Sie in einer großen Stadt?
Nein, ich war in einer Kleinstadt. Aber trotzdem, der Flug dahin, dieses Gefühl auch.
Weite.
Ja, ja, von Weite, von Größe, die Autos größer. Es war alles wärmer, moderner. Die Kinder durften da ja schon, die Jugendlichen mit 16 Auto fahren. Es war einfach alles anders. Und man bekommt irgendwie auch einen anderen Blick auf seine Heimat, wenn man dann die Heimat von ferne vermisst und sieht.
Haben denn Ihre Geschwister dann auch als Austausch?
Alle waren da.
Ja. Ja.
Und es war damals, das war auch schon eine finanzielle Belastung. Also ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben.
Und wann haben Sie dann beschlossen, Ärztin zu werden? Oder wann kam dieser Wunsch auf?
Das ging ganz schnell. Also das war
hatten Sie denn irgendwie Probleme mit der Eingliederung anschließend in
Nein.
die Schule?
Ich habe die Klasse übersprungen. Das konnte man damals noch. Ich bin also wieder in meine alte Klasse zurückgegangen, habe ein ganz leidlich gutes Abitur gemacht. Also ich bin sehr zufrieden damit und habe dann gedacht, na ja, was machst du jetzt? Eigentlich Medizin wäre schön. Habe nicht damit gerechnet, dass ich einen Studienplatz bekomme, weil so gut war das Abi dann auch nicht. Aber ich bin ausgelost worden und konnte gleich, habe per Losverfahren einen Platz bekommen, also sehr viel Glück gehabt und konnte dann gleich mit dem Studium beginnen.
Und dann haben Sie mit der Promotion abgeschlossen.
Richtig, genau.
Und dann habe ich gehört, dass Sie Probleme bekommen haben, eine Assistenzstelle zu finden.
Richtig, das muss man ein bisschen erklären. Also ich säße wahrscheinlich nicht hier, wenn ich damals nach meiner Assistenzzeit eine Ausbildung im Krankenhaus hätte fortsetzen können, um die kassenärztliche Zulassung auch zu erhalten. Aber ich bin quasi der letzte Jahrgang, der in Deutschland voll approbiert, also absolut einsatzfähig von der Uni gekommen ist. Danach wurde der Arzt im Praktikum eingeführt. Das heißt, alle, die nach mir kamen, mussten sich zu zweit eine Assistenzarztstelle teilen. Und als ich dann ankam und sagte, so, jetzt möchte ich gern bei Ihnen arbeiten, dann hieß es immer, ja, wir müssen aber leider Ärzte im Praktikum nehmen. Wir können sie anstellen. Wir haben gar keinen Platz und gar kein Geld für sie. Ja, und dann war das Fernsehen, dann da habe ich gedacht, machst du erstmal ein bisschen Fernsehen.
Bevor wir jetzt aufs Fernsehen kommen, stimmt es, dass Sie sich Ihr Studium selbst finanziert haben?
Ich bin
zum Teil.
Ja, zum Teil. Ich bin natürlich
oder so?
Alles. Ich habe alles gemacht. Also meine Eltern haben mich natürlich unterstützt, soweit es in die Möglichkeiten lag. Aber ich habe in der Kneipe gearbeitet, gekellnert. Ich habe verkauft. Ich habe Handtücher verkauft und bestickt im Schaufenster stehend mit so einer komischen Stickmaschine. alles Mögliche. Ich habe gerne viel gearbeitet, weil ich natürlich mir auch eine gewisse Unabhängigkeit dadurch erarbeitet habe.
Also Sie haben immer schon gerne
immer
viel gearbeitet,
ja.
So wie heute auch.
Genau.
Ja, und wie kam das dann zur Fernseharbeit?
Zur Fernseharbeit kam es eigentlich auch wieder über einen Zufall. Mein damaliger Freund war Sportreporter bei dem privaten Fernsehsender Sat.1. Und wir hatten so völlig gegenläufige Tagesrhythmen. Er musste dann immer, sagen wir mal, um 1 Uhr dort sein, kam spät nach Haus. Ich allerdings musste irgendwie morgens schon im Krankenhaus sein bei den Praktika. Und irgendwie bekamen wir uns nicht mehr zu Gesicht. Und er sagte, so geht das nicht weiter. Typisch Mann, du musst mal einen Job in meinem Umfeld haben. Und dann hat er mal nachgefragt. Und dann bekam ich so einen studentischen Aushilfsjob in der Nachrichtenredaktion. Und habe dann jahrelang Zettel verteilt, Moderation hin und her gebracht, kopiert.
War das dann nach dem Studium?
Während des Studiums, alles während des Studiums, alles während des Studiums. Ja, und irgendwann fehlte im Frühstücksfernsehen, das gerade sozusagen erstmals auf Sendung ging, nach ein paar Monaten ein Wetterfrosch, weil die Kollegin damals, die Rita Werner, dann auch nicht mehr konnte, gar nicht jeden Tag um 4 Uhr aufstehen oder um 3 Uhr aufstehen. Und da wurde ein Casting veranstaltet und dann hatte ich den Job. Und das war der Einstieg ins Fernsehen als Wetterfrosch.
Als Wetterfrosch. Und dann sind Sie ja auch in die Moderation eingestiegen. Ja.
Auch das ergab sich
alles Zufall. Nicht geplant.
Nichts geplant. Ich habe gar keinen Masterplan im Hinterkopf gehabt. Es ergab
alles
sich
Zufall.
Alles Zufall. Es ergab sich dahingehend, dass ich zwischendurch so ein paar, also schon zeigen konnte, dass ich ganz gut auch andere Sachen machen kann. Es gab dann so Werbesonderformen, in denen ich moderierte. Und dann passierte Folgendes, dann zog der Sender von Hamburg nach Berlin um, aber die Hauptmoderatoren wollten nicht mit, die wollten den Wechsel nicht und dann fehlte jemand und dann fragte man mich, wollen Sie nicht, Frau Holst? Und dann habe ich natürlich gesagt, mache ich. Und dann
war dann aber nach dem Studium.
Das war dann schon nach dem Studium, richtig. Das war nach dem Studium.
Aber
richtig.
Noch nicht nach der Promotion.
Nein, die habe ich parallel, die habe ich nochmal hinterhergelegt. Gut. Ja, das war mir wichtig, dass ich das nochmal mache. Also das ist wie ein Abschluss. Es ist sozusagen, ich habe sehr gerne Medizin studiert und es ist mir immer noch sehr nah. Medizin ist eigentlich, dafür schlägt mein Herz für Gesundheit und Medizin. Und mir war das einfach wichtig, den Abschluss auch nochmal zu schaffen. Zumal ich so lange an der Arbeit gesessen habe.
Ja, tut es Ihnen denn leid, dass Sie nicht als Ärztin arbeiten?
Nein.
Es gäbe doch auch sicher Möglichkeiten.
Sicherlich, das behalte ich mir auch vor. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, aber dann müsste ich natürlich viel von dem eigentlich alles aufgeben, was ich jetzt mache, weil es gibt nur einen Weg, man kann nicht beides parallel machen. Aber dadurch, dass ich ja neben meinem Nachrichtenleben eben auch noch ein Leben habe, das beruflich sich sehr viel mit Gesundheit und Medizin auseinandersetzt, fühle ich mich da eigentlich ganz gut abgedeckt.
Wie lange haben Sie denn dieses Morgenmagazin in Berlin dann moderiert?
Lassen Sie mal, ich glaube 4 Jahre. 4 Jahre.
Und wann sind Sie da morgens aufgestanden?
Ich glaube so gegen 3. Ich erinnere mich nicht mehr. 3 und dann um 4 in der Maske. Und
dann hatten Sie aber nicht mehr Ihren alten Freund. Weil das
nein,
wäre ja so,
nein.
Das war ja dann nicht mehr kompatibel bei der Arbeitszeit.
Es war schwierig mit Freunden und überhaupt der soziale Kreis, das soziale Feld schrumpfte auch zusammen, weil entweder war ich nicht da, ich war in Berlin oder ich war im Bett, müde. Es war schon schwierig.
Und wie sind Sie dann aufgestanden? Haben Sie dann Yoga gemacht? Oder?
Na, ich weiß nicht. Also wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Das ist heute immer noch so. Es ist wie eine Sprungfeder. Zapp, stehe ich einfach auf. Und dann fängt der Tag an. Ich habe keine Probleme, mich zu motivieren, ehrlich gesagt. Ich bin immer relativ schnell da. Schlaf schnell ein, aber stehe auch schnell wieder hellwach daneben.
Ja, Sie sind ja dann 1991 mit der Goldenen Kamera belohnt worden für Ihre Morgenmoderation. Ja. Und wie ging das dann weiter?
Ach, dann nach dem Frühstück.
Sie haben ja dann aufgehört irgendwie, Sie haben gekündigt und hatten aber auch schon beim ZDF eine Sendung Menschen und die wurde dann auch eingestellt.
Ja, es war eine wilde Zeit. Also plötzlich hatte ich das große Glück, sah mich bei 2 Sendern unter Vertrag. Beim ZDF hatte ich diese schöne Sendung Menschen einmal im Monat, was nicht leicht ist in der Moderation, lieber täglich als einmal im Monat. Und bei Sat.1 hatte ich eine schöne Gesundheitssendung und ich dachte, oh, ich sitze so sicher zwischen 2 Stühlen, mir kann gar nichts passieren. Und zapp, waren beide auf einmal weg und ich hatte gar nichts. Und ich musste erfahren, wie das ist, nicht gebraucht zu werden und nicht
ja,
mehr gefragt
ja ganz
zu sein.
Schnell, man ist ja ganz schnell weg vom so Fenster. Schnell. Sobald man nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen wird, ist man auch vergessen.
Und ich dachte, was ist hier los? Wieso klingelt das Telefon nicht? Warum geht nicht das Fax? Wieso ruft keiner an? Ist es kaputt? Es ist aber tatsächlich so, es gibt diese Pausen und die sind sehr schmerzhaft. Kann ich sehr nachvollziehen, jetzt nachdem das passiert ist. Und da musste ich mich wieder am Schopf herausziehen, eigene Sendungen entwickeln, neue Konzepte vorlegen, ein bisschen Wunden lecken und dann auf und neu starten.
Also Sie hatten gerade gesagt, dass es einfacher ist, jeden Tag zu moderieren als einmal im Monat. Vielleicht erklären Sie das den Hörerinnen und Hörern mal.
Also der Druck ist natürlich ungemein groß. Wenn man einmal im Monat 90 Minuten hat, da muss natürlich alles sitzen. Alles muss wirklich perfekt sein. Und wenn dann etwas nicht perfekt ist, dann hat man 4 Wochen Zeit zu warten, um es auszuwetzen, diese Scharte auszuwetzen. Und das kann ganz schön schwierig werden. Also da, wer zur Hysterie neigt, darf niemals eine monatliche Sendung machen. Eine tägliche Sendung dagegen, sagen wir mal so, wenn ich jetzt die Tagesschauen mache, 5 Sendungen am Tag, da ist ja die erste Sendung, wenn da irgendetwas schiefgelaufen ist, ein Versprecher, der ist ja schon längst wieder vergessen, 3 Stunden später. Das heißt, man, also in diesem Fall ich, mache mir da nicht so einen Kopf drum und akzeptiere das auch, dass man eben nicht wie eine Sprechmaschine reden kann, sondern ganz normal Mensch ist.
Sie haben ja dann, als Sie in dieses Loch gefallen sind, ein Wellness-Magazin ins Leben gerufen.
Genau.
Also Sie haben sich doch was einfallen lassen.
Ja, das war mir wichtig. Das war ein Fitness-Wellness-Magazin. Das ist jetzt ja auch schon so lange her. Das war damals also ganz neu und modern, auch mit musikalischer Untermalung, mit viel Aktion im Studio. Wir wollten so die Trends vorstellen und eigentlich wollte ich gerne motivieren, Lust machen auf Bewegung. Ich wollte irgendwie so ein bisschen den Funken schüren, dass Leute sagen, ich mache was, ich probiere was aus.
Machen Sie denn auch Sport?
Ich mache viel Sport, ja.
Zum Beispiel?
Ich laufe gerne und witzigerweise ist das meine Möglichkeit, mich zu entschleunigen, ist tatsächlich zu laufen.
Laufen, joggen oder walken?
Nein, joggen natürlich schon, joggen dreimal in der Woche, gerne. Ich habe jetzt angefangen, Tango zu lernen, argentinischen Tango. Auch schweißtreibend, muss man sagen.
Wer ist da Ihr Partner?
Ich habe einen Tanzpartner in einer so einer freien Gruppe, Studentengruppe gefunden. Nur wechseln wir uns immer so ein bisschen ab. Es macht Spaß immer am Sonntag, so wenn es gerade klappt. Und ich spiele Poi. Poi ist etwas, was ich sozusagen auch gerade erst kennengelernt habe. Das sind Bälle an Bändern. Manche spielen das auch mit Feuerbällen, die man so wirbelt. Und da die leuchten. Und dann kann man sehr schöne Figuren wirbeln, werfen. Es ist eine sehr, auch eine schweißtreibende Angelegenheit, die aber einem hilft, sozusagen rechte, linke Gehirnhälfte so ein bisschen in Einklang zu bringen.
Wo kann man das machen?
Das muss man sich selbst beibringen. Mhm. P-O-I geschrieben. Man kann auch einen langen Kniestrumpf nehmen, rechts und links, und einen Tennisball hineintun und einfach mal versuchen, das zu schwingen, rechts und links am Körper und dann mal über Kreuz vor und rückwärts. Also es ist wunderbar. Macht eine tolle Figur und ist sehr entspannend auch.
Und wo haben Sie das Nachrichtenschreiben gelernt?
Learning by doing. Also das habe ich gelernt.
Fürs Fernsehen stelle ich mir das nicht so einfach vor.
Nein. Und man geht
Hörfunk auch nicht natürlich.
Nein, aber man geht auch dadurch viele, muss viele Hürden überwinden. Das, was einem sozusagen normal erscheint, kommt dann ganz komisch rüber. Nein, das muss man lernen. Und ich habe damals bei Vox schon mal Nachrichten moderiert. Das wurde von Spiegel TV damals in der Redaktion redaktionell betreut. Hab da, also
wie sind Sie denn da hingekommen?
Hat sich so ergeben. Alles.
Telefon hat wieder geklingelt.
Das Telefon hat geklingelt und ich bin ja auch dann unterwegs gewesen. Also ich weiß aus Erfahrung von nichts kommt nichts. Man muss auch die Initiative ergreifen und muss auch sagen, hier bin ich und ich habe Lust und das interessiert mich, das kann ich Ihnen anbieten. Haben Sie was vielleicht, was Sie gerne umgesetzt haben möchten?
Ja, und dann sind Sie ja NDR-Gesundheitsexpertin geworden.
Naja, genau. Naja.
So, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, aber Sie haben ja dann einige Gesundheitsmagazine moderiert.
Genau, das war auch...
Können Sie uns was dazu erzählen? Es ging, glaube ich, los mit Visite persönlich.
Ja, das ist also diese Rubrik ist entstanden, auch auf meine Initiative hin. Das war auch also sozusagen wieder so ein Gang, den ich gemacht habe. Die Rubrik hieß, das hat mir geholfen. Da ging es dann darum, Menschen zu befragen, die in schwierigen Situationen ihres Lebens mit chronischen Krankheiten konfrontiert, mit lebensbedrohlichen Krankheiten konfrontiert, trotzdem einen Weg gefunden haben, mit dieser Erkrankung gut umzugehen. Wir haben dann versucht, also im Konzept war das so vorgesehen, die Krankheit einerseits zu beleuchten, also die sachliche Ebene, und dann die emotionale Ebene hinzuzuschalten. Was kann denn jemand, der damit konfrontiert ist, tatsächlich tun, um es besser zu überwinden bzw. auszuhalten? Und das war hochinteressant und sehr emotional teilweise, was die Leute machen. Ob das nun mit einer Ernährungsweise ist, mit einer inneren Einstellung, die sie auch im Laufe dieser Erkrankung dann ändern mussten. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Warum ist das eingestellt worden?
Programmpolitik.
Ja. Wissen Sie doch. Dann kam ja das nächste Magazin, Das tut gut.
Ja, das tut gut. Das war eigentlich vorher gewesen. Das war eine kleine, es ist eine Beitragsserie gewesen, die ist 8 Jahre gelaufen. Da sind wir dann immer vor Ort gewesen und haben Bereiche der Gesundheit, präventive Bereiche vorgestellt. Also es ging immer um Bewegung, Ernährung, um psychisches Wohlbefinden, Ausgleich schaffen, in Balance kommen. Und das war insofern so schön, weil wir in ganz Hamburg gedreht haben. Ich war, glaube ich, überall auf dem Wochenmarkt, auf der Intensivstation, im Hauptbahnhof, draußen in der Heide. Also wunderbare Kulissen und immer 4 Minuten Stücke, in denen wir die Bereiche vorgestellt haben und ich eigentlich immer in Bewegung, immer mobil. Ich habe mich immer im Gehen moderiert.
Sie sollen ja sehr schüchtern sein, obwohl ich mir das jetzt gar nicht so vorstellen kann. Ja. Aber wie vereinbart sich das mit Fernsehen? Sie sollen mal gesagt haben, vor einem Millionenpublikum aufzutreten, das sei nicht Ihre Sache.
Ja, also wenn ich Sie sehen würde. Ja, das ist richtig. Aber es ist so, dann, man muss ganz ehrlich sagen, vor einer Kamera, die ja letztlich ein dunkles Loch darstellt, wenn nicht nur ein Teleprompter davor hängt, ist es insofern einfacher, als dass ich mir vorstellen kann, das sind jetzt auch wohlwollende Leute und ich werde jetzt nicht von oben bis unten beguckt, sondern die wollen tatsächlich hören, was ich zu sagen habe und ich habe denen auch was zu sagen. Wenn man jetzt auf einer Bühne steht und auch nur vielleicht 500 Leute vor sich hat, dann ist es schwierig. Stellen Sie sich vor, da ist irgendjemand, der schüttelt den Kopf, aus welchen Gründen auch immer. Und Sie müssen jetzt ganz schnell im Hinterkopf verarbeiten, meint er mich? Habe ich jetzt irgendwas gesagt? Ist der anderer Meinung?
Ja, aber ich glaube, da ist nicht jeder davon betroffen, der auf der Bühne steht, der das so empfindet.
Nein, deswegen sage ich, ich bin ja ein schüchterner Mensch.
Sie haben ja auch eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Die haben alle irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, Gesundheit liegt mir absolut am Herzen, weil ich eben von dieser Profession kommend einfach weiß, wie wichtig das ist. Ich bin selbst Patientin gewesen. Ich habe eigentlich immer Bücher
reden wir auch noch drüber.
Genau. Ich habe eigentlich immer Bücher geschrieben, die sich mit Themen auseinandersetzen, die mir wichtig sind. Das Schlafbuch, Ernährung ist mir wichtig gewesen. Wie ernähre ich mich klug? Das beispielsweise. Dann Rheuma. Diabetes ist eines meiner Bücher gewesen, weil ich es wichtig finde, dass Volkskrankheiten für den Menschen so aufgearbeitet werden, dass er versteht, was mit einem passiert, dass er dann vielleicht eben auch Veränderungen in seinem Lebensstil vornehmen kann. Chronische Schmerzen, ganz wichtig gewesen, ein ganz wichtiges Buch für mich gewesen. Und so habe ich ein bisschen verarbeitet. Ich habe ein Buch über meine Zwillinge geschrieben, meine Erfahrungen als Mutter in diesem ersten Jahr, in diesem wahnsinnigen ersten Jahr. Habe ich das Angenehme mit der journalistischen Neugier verbunden.
Aber Sie schreiben ja nicht immer alleine.
Nein. Es
sind ja manchmal auch Co-Autoren dabei.
Ja, das ist ja das Geheimnis. Sie müssten mich jetzt fragen, wie ich das alles schaffe. Ja. Das haben Sie schon getan. Ich schaffe es nur, weil ich gerne in Teams arbeite. Weil ich das auch irgendwie brauche, den Austausch. Und auch die Motivation, da arbeiten zwei, dann ist man auch noch mal mehr gewillt, auch seinen Teil beizutragen und nicht so viel Zeit verlaufen zu lassen. Also das ist ein gutes Konzept.
Dann werden wir uns noch über Ihren weiteren Werdegang und über Ihre Familie und Ihren Beruf unterhalten nach Ihrem nächsten Musikwunsch.
Ja, auch ein Lied, das einen erinnern sollte daran, dass es eben Wichtigeres gibt, als nur zu arbeiten. Geboren, um zu leben. Von Unheilig.
Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Ärztin, Journalistin und Fernsehmoderatorin
Susanne Holst
und mit Ulrike Knapp. Susanne Holst, wir haben uns gerade, als die Musik lief, darüber unterhalten, dass Sie ja doch sehr, sehr fleißig sind, schon immer fleißig waren und ob das vielleicht etwas mit Ihrem Sternzeichen zu tun haben könnte.
Und ich habe gesagt, ja, das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Ich hätte es vorhin auch fast schon erwähnt, habe gedacht, lass es mal bleiben. Aber ich bin natürlich Jungfrau, sehr diszipliniert, sehr pflichtbewusst auch und fleißig und all das, was sozusagen in diese Richtung fällt.
Sie sollen ja auch sehr sparsam sein.
Ja, das empfinde ich nicht so. Das kann man nicht so sagen. Nee, ich gebe schon gern was aus.
Glauben Sie denn an solche Sternzeichen?
Ich habe mich früher mal damit ganz intensiv beschäftigt als junges Mädchen und habe aber dann relativ schnell die Finger davon gelassen, weil ich gemerkt habe, nee, das ist nicht der richtige Weg, weil man sucht dann plötzlich immer Antworten im Außen. Weil der so ist und dieses Sternzeichen hat, hat er den Charakter. Das ist alles natürlich schwierig und man muss auf sein Inneres hören. Und ich gucke gerne mal ins Tageshoroskop und ärgere mich, wenn da was Blödes steht. Aber lass mich nicht beeinflussen.
Also Susanne Holst, bei Ihnen ist ja beruflich alles bestens verlaufen, aber Sie hatten ja auch schon ein paar Tiefschläge erlebt. Sie hatten Rheuma in den Händen, was am Bildschirm niemand natürlich bemerken konnte. Wie hatte sich diese Krankheit geäußert? Wie sind Sie damit umgegangen und wie ist sie geheilt worden?
Ja, das war eine wirkliche Zäsur in meinem Leben, muss man wirklich sagen. Ich habe, was war das, 97, also das ist schon eine ganze lange Zeit her, plötzlich sogenannte springende Gelenkschmerzen bekommen. Fürchterlich Schmerzen in allen erdenklichen Gelenken, mal der kleine Finger, mal im Ellbogen, dann im Knie, dann in den Fußknochen. Es war extrem schmerzhaft. Es war offensichtlich eine rheumatische Erkrankung. Dazu gehören, es ist ein großer Formenkreis, es gibt 400 verschiedene. Ich dachte, irgendwas werde ich haben. Da gehe ich jetzt mal zum Arzt und kriege ein Antibiotikum, kenne mich ja aus. Bin zum Arzt gegangen und es hat tatsächlich über Monate keiner herausfinden können, was es ist, was der Grund ist. Es war nicht, ist nicht die klassische rheumatoide Arthritis gewesen, aber so beschwerlich und so einschränkend, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich müsste meine Arbeit an den Nagel hängen und wenig Zukunft gesehen habe. Ich konnte nur die Schmerzen bekämpfen lassen und es hat bis heute auch keiner die Ursache herausfinden können. Man denkt, es sei möglicherweise ein Zeckenbiss gewesen, eine Borreliose, die sich auf die Gelenke niedergeschlagen hat. Und das war, also toi, 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 ist jetzt seit 10 Jahren vorbei und hat sich von selbst ergeben sozusagen.
Es ist, also es war kein Heilpraktiker, der Ihnen geholfen hatte,
nein,
mit Akupunktur,
doch,
was
also,
so alles geschrieben
ja,
wird.
Das ja, ist, das ist, ist, sagen wir mal so, das, da muss ich
mal nachfragen.
Ja, es ist gut, dass Sie nachfragen, weil ich ihr das auch gerne erzähle. Viele Leute fragen mich immer danach, also was mir wirklich geholfen hat. Wenn ich Gast in meiner Sendung gewesen wäre, das hat mir geholfen, würde ich sagen. Also mir hat geholfen, mein Leben ein bisschen umzustellen, mir bewusster zu werden für das alles, was ich leiste, für mehr Pausen zu sorgen. Und ich habe das parallel mit einer traditionellen chinesischen medizinischen Behandlung, einer TCM-Behandlung, begleiten lassen.
Was ist das?
Das war in Form von Akupunktur, Tees, bestimmte Teemischungen, die mir sozusagen für mich zusammengestellt wurden und eine Ernährungsumstellung. Und ganz, ganz, ganz langsam gingen die Schmerzen weg.
Und wie hat die Ernährungsumstellung ausgesehen?
Ach, ich habe einfach mal auf Weizen verzichtet und hatte gedacht, merkte plötzlich, ich müsste verhungern, weil überall Weizen drin ist und es gab nichts mehr, was ich essen konnte.
Wieso Weizen?
War einfach so. Also haben die
Zufall oder?
Nein, das war irgendwie wohl kann ich gar nicht sagen. Also es hieß, ich sollte darauf verzichten. Ich glaube, was viel dramatischer sich ausgewirkt hat, war dieser schreckliche Tee. Der sah aus, als hätte man vom Bordstein irgendwas zusammengekehrt und es sollte aufgekocht werden und es roch fürchterlich danach in der Küche und es schmeckte noch schrecklicher und man sollte vor dem Essen immer einen Schluck zu sich nehmen von diesem kalten Gebräu, das wie Pfützenwasser aussah. Ich weiß nicht, ob es das war. Auf jeden Fall kann es ein Zufall sein, dass einfach zwei Dinge zusammengekommen sind, diese TCM-Behandlung und ein vielleicht auf normalem Wege auch entstehende Veränderung der Erkrankung, oder es hängt ursächlich zusammen, ich kann es nicht sagen. Hm. Auf jeden Fall würde ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass das etwas war, was mich weitergebracht hat.
Ihr Lebenslauf, Susanne Holz, der liest sich ja sehr schön, aber Sie haben ja sehr, sehr lange auf Kinder warten müssen. Die kamen ja nun spät, hatten wir schon drüber gesprochen, mit 43. Hatten Sie denn da keine Angst, dass die vielleicht nicht ganz gesund sein könnten? Oder hatten Sie da schon aufgegeben?
Nein, aufgegeben hatte ich nicht, nein. Und es ist heutzutage ja so, dass man durch die vorgeburtlichen Untersuchungen sehr genau feststellen kann, sind die Kinder gesund, wie geht es ihnen im Mutterleib? Und ich war eigentlich optimistisch. Für mich war irgendwie klar, also das ist für mich als Frau, Mutter sein dazugehört. Und es war ein ganz großer Wunsch und der hat sich erfüllt. Und heute bin ich
ein
begeistert. Ja, ein extra Sechser im Lotto.
Ist ein Mädchen und ein Junge.
Ein Mädchen und ein Junge, ja.
Und wie alt sind die
beiden
jetzt?
Die werden jetzt 6 im Juli. 6.
Das waren ja 7 Monatskinder.
Ja, ne? Auch ganz ruhig, und genau.
Die erste Zeit muss ja ziemlich gnadenlos dann gewesen sein.
Ja,
Sie,
also erstmal.
Haben Sie da gearbeitet?
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe nicht gearbeitet. Das war gar nicht dran zu denken. Man ist ja auch dann als, das weiß ja jede junge Mutter auch und jede ältere Mutter auch, man ist ja in einem Zustand, der einem gerades Denken kaum ermöglicht. Man ist ja immer irgendwie drauf gepolt, ist Nahrung und Wickeln und Versorgen. Und das habe ich auch 8, 9 Monate gemacht. Und es war tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, ich bin gar nicht mehr da. Es geht eigentlich nur um die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Einer schreit, der andere fängt auch an. Was macht man, wenn zwei Kinder auf einmal weinen? Wie kriege ich sie gleichzeitig satt, wenn sie Hunger haben?
Hatten Sie da aber eine Hilfe?
Auf
dann,
jeden
ne?
Fall. Ja, aber natürlich.
Und Ihr Mann war nur selten da? Oder
na, er war dann schon ein bisschen öfter da. euch. Aber ich glaube, am Anfang ist es für Väter auch schwer auszuhalten, weil dann ja auch die Mütter sozusagen gefragt sind. Und die Geräuschkulisse war von 0 auf 100 verändert, als die Kinder da waren.
Wie haben Sie das jetzt heute geregelt? Also Sie wollten nie aufhören zu arbeiten?
Ich wollte nicht aufhören zu arbeiten. Ich glaube, dass es für meine Kinder auch gut ist, eine Mutter zu haben, die auf einen Teil ihres Lebens eine sehr befriedigende Arbeit machen kann. Also ich bin ja sehr, fühle mich damit sehr ausgeglichen und sehr glücklich. Und es ist natürlich auch wichtig, in die Haushaltskasse beizutragen. Das ist das andere.
Und die Doppelbelastung, die beruht nicht nur auf Ihnen.
Nein.
Nicht nur Sie alleine.
Nein. Wir haben seit 5 Jahren eine ganz wunderbare Kinderfrau, die inzwischen schon fast schon sowas wie Familienmanagerin geworden ist, die sozusagen auch mal Schuhe kaufen geht oder mal die Winterreifen wechselt am Auto. Die ist seit 5 Jahren bei uns. Ich sage mal, sie ist 10 Jahre jünger und noch gut belastbar. Und sie ist seit 5 Jahren bei uns und die Kinder, es ist wie ein Familienmitglied. Die Kinder kennen nichts anderes. Die kennen sie, seitdem sie 7 Monate alt sind. Und das ist natürlich auch ein Geschenk, ein Glück, so jemanden zu finden wie unsere Sonja.
Und stimmt es, dass Sie jeden Morgen ganz früh aufstehen?
Ja, brauche ich irgendwie.
Sind Sie ein Frühaufsteher?
Ja, ich bin absolut. Also ich finde das toll, wenn ich am Nachmittag dann mal sagen kann, oh, jetzt hast du ja alles schon erledigt, jetzt spielst du mal nur so rum oder buddelst mal eine Pflanze ein oder aus oder machst mal gar nichts, weil ich mein Tagewerk einfach schon hinter mir habe.
Aber brauchen Sie nicht mal auch eine Stunde für sich alleine so am Tag, wenn so viel um Sie rum ist?
Das habe ich jetzt, ja. Ich arbeite ja nur 10 Tage oder 2 Wochen für die Tagesschauen oder für die Tagesthemen. Also mehr als 10 Arbeitstage sind es nicht oder 12 maximal. Und dann habe ich 2 Wochen, die ich zu Hause bin und von zu Hause aus arbeite. Und da die Kinder jetzt ja in die Schule gehen, beziehungsweise erst mal in die Vorschule, und ab August in die Schule, in die Grundschule, habe ich natürlich morgens auch meine Pausen und meine Zeit für mich.
Also bei all dem, was Sie täglich leisten, muss man davon ausgehen, dass Sie ein sehr disziplinierter Mensch sind. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich bin sehr emotional. Ich bin sehr diszipliniert. Ich ich bin belastbar. Und geländegängig, gut geländegängig.
Was heißt das?
Das heißt, ich kann einfach unter erschwerten Umständen oder schwierigen Umständen lange durchhalten. Also ich mache nicht so schnell schlapp. Ja, genau. Ich mache nicht so schnell schlapp.
Und gibt es noch irgendetwas, wovon Sie träumen? Haben Sie noch irgendwelche Ziele oder lassen Sie einfach weiter alles auf sich zukommen?
So wie bisher? Ich lasse gerne alles weiter auf mich zukommen. Mein Ziel ist es, als, sag ich mal, ältere Mutter natürlich, lange meinen Kindern auch zur Seite stehen zu können und sie aufwachsen zu sehen. Das ist einfach mein großes Ziel. Viele meiner Wünsche richten sich auf meine Kinder natürlich. Und ansonsten gerne so weitermachen wie bisher. Und gesund bleiben.
Ja, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, Susanne Holz. Das war also die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der Ärztin und Fernsehmoderatorin und Journalistin
Susanne Holz.
Und mit Ulrike Knapp. Und der letzte Musikwunsch ist noch offen, Frau Holst.
Ja, das spricht mir also auch so sehr aus dem Herzen. Deswegen habe ich mir das gewünscht. I can't stand the rain. Ich mag den Regen nicht. Von Seal.
Vielen Dank, Susanne Holz, dass Sie den Weg ins Studio gefunden haben. Ich wünsche Ihnen natürlich nicht nur viel Erfolg im Beruf, sondern auch viel Freude mit den Kindern und der Familie überhaupt.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Rain against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.